Vielleicht könnt ihr euch ja erinnern, vor einiger Zeit habe ich mal eine Lehre gemacht über die Waffenrüstung Gottes, die im Epheser 6 steht. Und heute möchte ich da ganz spezifisch auf das Schwert des Geistes eingehen. Diese spezielle Waffe, die uns da der Herr gegeben hat. Ja, Epheser 6, 17 ist es. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das ist das Thema heute, das Schwert des Geistes, dass wir das nehmen sollen, anwenden sollen, weil ein Schwert, das nur in der Scheide steckt oder im Schrank liegt oder an der Wand hängt, bewirkt ja nichts. Ein Schwert muss benutzt werden, um etwas zu bewirken. Und so ist es auch mit unserem Schwert des Geistes. Ja, unser Schwert ist ja nicht aus Stahl oder Eisen oder sonst irgendein Material, sondern es ist ein Schwert aus Geist. Es ist das Wort Gottes, das aus unserem Mund kommt. Und dafür hat es der Herr uns gegeben. Und Hebräer 4,12 sagt uns, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also wir sehen, es ist alles bloß eine Bildersprache, dass die Leute sich da ein bisschen was vorstellen haben können. Zu der Zeit damals, wenn jemand so ein eisernes, stählernes Schwert hatte, dann war der schwerst bewaffnet. Also da gab es eben noch keine Maschinenpistole oder irgend sonstige Waffen oder Panzerfaust und so. Also ein eisernes, stählernes Schwert war eine sehr gefährliche Waffe. Mit dem hat es der Paulus einfach verglichen. Und im Hebräerbrief heißt es ja, dass das Wort Gottes sogar noch mehr ist, also schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist lebendig und wirksam. Das heißt, es bewegt was, es wirkt etwas. Das will ich damit aussagen. Und vor allem der Paulus in dem Epheser 6, 17, nehmt auch, jetzt lasse ich mal den Helm vorher weg, nehmt auch das Schwert des Geistes und das ist Gottes Wort. Und was Gott sagt und wenn es Gottes, sein Wort in unseren Mund legt, dann bewegt es was. Das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Gott legt seine Worte in unserem Mund und wir sprechen sie in seinem Namen aus und dann funktioniert es auch. Es ist so ungefähr, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt von der Kindheit her, mit dem Knüppel aus dem Sack, wo der Knüppel dann den Gangster da verprügelt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Wir sprechen mit unserem Mund das, was Gott sagt oder sagen will in der Sache. Und dieses Wort, dieses ausgegangene Wort, bewirkt genau das. Und Jesus selber hat auch ein zweischneidiges Schwert in seinem Mund. Das steht in der Offenbarung 1,16. Lese ich vor. Und Jesus hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Also hier ist auch diese Bildersprache, aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Das deutet eigentlich an, dass die Worte, die aus seinem Mund kommen, eben auch so sind wie ein zweischneidiges, scharfes Schwert, wie eine mächtige Waffe. Die Worte, die lebendig sind und wirksam sind und es ausführen, was es aussagt. Also, wie Epheser 6,17 es sagt, nehmt auch ihr, wir Christen, das Schwert des Geistes. Wir wissen, dass Jesus eins hat und wir sollen auch eins haben und nehmen, benutzen, weil es für uns gut ist, weil deshalb ist es uns gegeben, weil es etwas bewirkt. Deshalb sollen wir es benutzen. Aber es muss das Wort Gottes sein. Es dürfen nicht unbedingt unsere Worte sein, die wir uns einbilden oder ausdenken. Es muss vom Geist ein inspiriertes Wort sein, das wir dann auch aussprechen. Es ist das direkte Rhema-Wort von Gott und du sprichst es aus in deiner Situation. Ganz kurz einmal ein Beispiel vorab. Dir geht's nicht gut, du bist krank, du bist K.O., du bist müde, du liegst vielleicht schon am Sofa oder im Bett und bist ja schon fast dabei zu jammern und zu klagen. Dann denk daran, du hast ja eine Waffe bekommen, das Wort Gottes als ein zweischneidiges Schwert. Und dann nimmst du es und du weißt, dass Jesus deine Krankheiten und Schwachheiten getragen hat. Und dann sagst du, vielleicht am Anfang so ein bisschen, naja, so kleingläubig, aber wenn du anfängst, wird dein Glaube auch aktiviert und größer. Und du sprichst das Wort Gottes, das Geschriebene, und sagst, durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Er hat meine Krankheiten und Schwachheiten und Gebrechen getragen. Und das entscheidest du zu glauben. Und du wirst sehen, Das Wort Gottes wird nach und nach Heilung hervorbringen, weil es wirksam ist. Also es ist nicht bloß irgendwie jetzt einmal der Werbung eine Medizin, was aber geheißen hat, es wirkt. War das beim Vic Medi-Night oder so? Es wirkt. Gottes Wort wirkt. Gottes Wort, sagt die Schrift auch, ist uns eine Medizin. Und wenn wir diese Medizin in dem Fall nicht einnehmen, sondern aussprechen, wird sie wirksam. Und Heilung wird geschehen, weil Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist. Also entweder das vom Geist inspirierte Wort, das er dir direkt sagt, oder das geschriebene Wort, das der Geist dich inspiriert hat und dich daran erinnert hat, was in der Schrift geschrieben steht. Und so hat es auch Jesus gemacht, mit dem es steht geschrieben. Als der Feind ihn attackiert hat, dann hat er ja eben immer gesagt, es steht geschrieben. Und das hat genügt. Also Jesus hat sich mit dem Teufel nicht großartig unterhalten, sondern hat ihn immer bloß hingewiesen auf die Wahrheit, was tatsächlich geschrieben steht, weil der Satan hat das Wort immer einfach verdreht. Und dieses Beispiel steht in Lukas 4, ab Vers 3, das lese ich jetzt einfach einmal vor und dann gehen wir da ein bisschen durch. Der Teufel sprach zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Es ist so, Jesus hat ja da 40 Tage gefastet und du kannst dir jetzt ausrechnen, dass er ihn gehungert hat. Und das wusste der Satan und deshalb hat er ihn attackiert und hat gesagt, sprich halt einfach zu diesem Stein, dass er Brot werde, dann hast du was zum Essen. Und Jesus hat eben mit der Wahrheit konfrontiert, dass geschrieben steht, nicht allein vom Brot soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und wir sind nicht als Christen abhängig vom Brot und von irgendwelchen Nahrungsmitteln, sondern in erster Linie sind wir von Gottes Wort abhängig, von Gott sind wir abhängig. Also wenn du in einer Situation gerätst, wo du nichts mehr zu essen hast, denk daran und krieg nicht Panik, jetzt musst du verhungern, weil Gott ist größer. Selbstverständlich könnte Gott aus einem Stein Brot werden lassen, das ist ja kein Problem für Gott. Aber es ist immer drauf, kommt immer darauf an, was ist jetzt Gottes Plan? Wenn das Gottes Plan ist, wird aus dem Stein Brot, wenn es Gottes Plan nicht ist, dann eben nicht. Das ist das Geheimnis der Sache, dass wir wissen, was ist Gottes Wort in der Situation. Dann geht's weiter. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und dann hat ihn Jesus auch wieder mit dem Wort des Geistes, mit dem Schwert des Geistes konfrontiert und ihm Kontra gegeben und sagte, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also nicht den Satan anbeten und ihm dienen und dafür sich die ganze Welt als Lohn geben zu lassen. Erstens gehört sie dem Teufel unterm Strich nicht, weil es immer noch Gottes Schöpfung und durch Jesus und für Jesus ist sie gemacht. Der Satan hatte bloß zu der Zeit ein bisschen Macht, weil ihn Adam es verspielt hatte. Aber Jesus wusste, er ist der Boss, er ist der Sohn Gottes, er ist der Erbe dieser Welt. Also er brauchte sie nicht, sich von Satan abgeben lassen und dann dafür Satan anzubeten. Das wäre grob gewesen. Und Jesus hat ihm einfach gesagt, was geschrieben steht, dass wir den Herrn, deinen Gott, anbeten sollen und ihm dienen und nicht an Satan. Und das war Genüge. Aber da sehen wir, der Satan hat sich gleich ein bisschen dazugelernt und hat da gleich einmal versucht, auch mit der Schrift Jesus zu verführen. Das, wenn ich jetzt vorlese, dann merkst du das. Also er führte ihn dann nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Also hier hat der Satan auch die Schrift zitiert, aber hat natürlich das falsche Wort zur falschen Sache. Und damit wollte er sozusagen Jesus mehr oder weniger in den Selbstmord treiben. Also Jesus hätte da von der Zinne des Tempels herunterspringen sollen in dem falschen Glauben, bin ja Gottes Sohn, die Engel fangen mich schon auf. Aber es war eben nicht Gottes Wille und Gottes Plan. Und Jesus wusste das und das ist das Geheimnis der Sache, dass wir uns nicht so schnell verführen lassen, weil wir wissen, was Gottes Wort in der Situation ist. Und Jesus hat ihm dann geantwortet, es ist gesagt, oder auch es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann war es Schluss mit diesen Versuchungen. Der Teufel, heißt es, wich für eine Zeit von ihm. Es ist ihm praktisch gesagt nichts mehr eingefallen. Jesus hat ihn immer mit der Wahrheit wieder zurechtgewiesen und dann auch in die Flucht getrieben. Dann sehen wir wieder, wie wichtig die Wahrheit ist. In der Waffenrüstung wird das Erste, was genannt wird, der Gürtel der Wahrheit genannt. Was viele sagen, naja, das ist ja bloß ein Gürtel, der hält halt alles ein bisschen so zusammen. Aber ich bin der Meinung, Wahrheit, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, die Unterscheidung machen kann überhaupt, dann ist die Wahrheit die wichtigste Waffe. Weil wenn du nicht in der Wahrheit bist, dann redet er dir die anderen Waffen auch noch aus. Ne? Weil so viele Christen sind in der Verdammnis, weil sie der Lüge geglaubt haben und somit den Brustpanzer der Gerechtigkeit zerstören lassen. Und dann hat der Feind natürlich Freischuss. Also bleib in der Wahrheit und wenn du nicht in der Wahrheit bist, dann lerne die Wahrheit, fang an, die Wahrheit der Schrift zu suchen, anzunehmen, zu glauben und auch hochzuhalten, dann bist du unter dem Schutz der Wahrheit und des Brustpanzers der Gerechtigkeit und den Helm des Heils und all diese Dinge, den Schild des Glaubens, der hat auch mit Wahrheit zu tun, weil wenn du der Lüge glaubst, dann ist es kein Schild mehr. Dann ist es höchstens ein Trichter für den Satan, dass er noch leichter trifft. Aber so sehen wir, so ist der Teufel und so hat er Jesus versucht, er war so dreist, hat sogar Jesus, den Sohn Gottes, selbst versucht, hat er gemeint, er könnte ihn irgendwo zu Fall bringen. Fast lächerlich. Aber naja, er hat sich gedacht, hat es bei Adam und Eva funktioniert, vielleicht schaffe ich es ja wieder. Aber bei Jesus hat er sich die Zähne ausgebissen. Jesus hat ihm die Wahrheit um die Ohren geschlagen. Jesus hat das Schwert des Geistes ausgepackt und hat ihm jedes Mal einen schönen, sauberen Hieb verpasst. Also er versucht diese drei Grundsysteme, einmal, dass er den Christen etwas unterjubeln will, dass sie etwas sozusagen Geistliches tun sollen, ohne dass es vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann funktioniert es nämlich nicht, also aus Stein Brot zu machen. Und das Nächste, da ist der Mensch natürlich sowieso in dieser heutigen Zeit sehr, sehr anfällig, Macht, Reichtum und Ehre, alle wollen Macht, alle wollen viel, viel Geld und Schmuck und Häuser und was weiß ich was, die alles wollen. Und natürlich viel Ehre. Alle wollen Influencer sein heute, im Internet präsent sein und sich wollen angeben mit dem, was sie sind. In Wirklichkeit gibt es nichts zum Angeben. Der Mensch hat nichts zum Angeben. Was er hat, hat er geliehen bekommen von dieser Welt. Und unterm Strich ist er ein Häufchen Staub. Wenn er wieder zu Staub zurückkehrt, da gibt es nichts zum Angeben. Das Leben, das er hat, hat er von Gott. Und dafür soll er Gott die Ehre geben, nicht sich selbst Ehre suchen. Aber ja, wir sehen ja, der Mensch ist da sehr anfällig. Jeder möchte was sein, jeder hat sein Ego, ich. Und was fällt dem anderen ein, was der sich traut, mir gegenüber zu tun und zu sagen. Und überhaupt, so sind die Leute halt gestrickt. Es ist aber auch gerade entgegen dem, wie Jesus den Menschen haben will, der vergeben soll und der demütig sein soll und der freundlich sein soll und natürlich den Herrn, seinen Gott, anbeten soll und ihm die Ehre geben soll. Und so ist der Feind einfach drauf und dran, immer wieder Gottes Worte zu verdrehen und anzuzweifeln, wie er schon bei Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, wenn du diese Frucht isst, er hat schon wieder angezweifelt und hat da scheinbar einen Herzensboden so gefunden, dass er andocken konnte. Okay, und da müssen wir als Christen in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, der wir noch stecken, dagegenhalten, die Lügen des Teufels mit den Wahrheiten des Wortes abzuwehren und zu vertreiben, siegreich zu bleiben. Und deshalb musst du wissen, was geschrieben steht. Du musst deine Bibel kennen. Ja? Ich mag das Wort, du musst, eigentlich gar nicht gern. Aber in dem Fall muss ich sagen, Weil was willst du dem Teufel entgegen sagen, wenn du nicht weißt, was geschrieben steht? Ich sage aber jetzt nicht, du musst die Bibel auswendig lernen. Nicht, dass da jemand jetzt ein Leistungsdenken entwickelt und meint, er muss jetzt da anfangen, irgendwelche Schriftstellen auswendig zu lernen. Wichtiger ist, dass du liest oder auch die Lehren hörst, wo die wichtigsten Schriftstellen immer wieder behandelt werden, dass du die Zusammenhänge erkennst und dann merkst du dir die auch. Ohne dass du es jetzt auswendig kannst, aber zur richtigen Zeit wird der Heilige Geist ganz einfach diese Schriftstelle in dein Gedächtnis lenken und dann weißt du, dass du das vor einer Zeit gelesen hast und dann kannst du es auch auspacken und als Schwert des Geistes benutzen. Ich habe hinterher noch ein paar ganz wichtige Schriftstellen, wo man sich öfter damit beschäftigen muss, damit man zumindest inhaltsmäßig weiß, was da geschrieben steht. Und unsere zentrale Wahrheit ist sowieso immer wieder das, was am Kreuz passiert ist. Das Erlösungswerk ist das A und O. Das andere rundherum ist eigentlich Beiwerk. Nicht, dass ich sagen will, es ist nicht wichtig, es ist schon wichtig, aber das A und O ist Jesus und sein Erlösungswerk, das Opfer am Kreuz. An dem hängt alles dran. Okay, also lies in der Bibel, damit der Heilige Geist was hat, an das er sich erinnern kann. Und wenn du das Schwert ziehen sollst, dann ist die Erinnerung auch da. Dann ist es abrufbar aus deinem Herzen. Und du wirst mit der Wahrheit, der Lüge, die der Teufel versucht, dir unterzujubeln, Parole bieten und du wirst das Schwert schwingen und du wirst ihm einen Hieb verpassen. Und wenn es nicht beim ersten Mal geklappt hat, dann haust du so lange drauf, bis er verschwindet, bis dann auch er von dir ablässt für eine Zeit, wie es bei Jesus war. Okay, und der Heilige Geist wird dein Helfer sein. Deshalb ist es immer wieder wichtig, wenn du gerade Zeit hast, egal im Auto oder bei irgendeiner Beschäftigung, wo du jetzt nicht so konzentriert sein musst, bete in Sprachen. Weil dein Geist damit immer wieder aktiviert wird, immer belebt wird, immer abrufbar ist. Und wir sind immer abhängig von dem, was im Geist geschieht. Das ist Fakt. Okay, wenn der Feind kommt mit so einer Lüge, dann ist es meistens nicht so, wie es hier rüberkommt bei der Geschichte mit Jesus. Er steht neben ihnen und die unterhalten sich sozusagen. Sondern meistens ist es so, dass so ein Pfeil ankommt in dein Peng, in deinen Kopf oder in dein Herz hinein. Ein schlechtes Gefühl, das dreht sich dann rum. Ein Gedanke, der dreht sich da und rum. Ah, das komische Symptom, ich habe da letztes Mal was gelesen in einer blöden Zeitschrift. Was könnte das für eine Krankheit sein und was könnte mir da passieren und was brauche ich für Medizin, wie könnte ich dran sterben oder sonst was, dann dreht sich das rundum und der hat es auch gehabt und der ist schon lang gestorben und so gehen diese Gedankengänge. Es gibt ja Leute, die lesen da was oder hören was und pum, spüren sie schon den Schmerz auch und meinen schon, sie haben es auch. Bis irgendwann der Arzt wieder sagt, nein, es ist nichts. Wenn man dann immer nachgibt, dann bist du erst einmal schon im Kopf wirr geworden und du hast nur Sorgen und Probleme und wenn es ganz blöd läuft, hast du die Krankheit nur auch, weil du es so lange eingebildet hast, weil du so lange dem Satan seinem Wort zugehört hast, bis es dich noch manifestiert auch. Und diesen Kampf stecken wir Christen. Also es ist keiner hier auf dieser Erde, der nicht von solchen Gedanken und Pfeilen beschossen wird. Also jetzt bloß ein Beispiel, das kann auch was sein, ein Gedanke kommt, ach, was hat sich der jetzt über mich gedacht? Oder hat sich der jetzt über mich geärgert? Oder was hat der jetzt gesagt? Wo dann Groll aufkommt und irgendwie Rachegelüste und sonstige Dinge. Und das ist nicht bloß einmal so ein paar Minuten, sondern es geht dann so lang, den Kopf rundum, bis du dem nachgibst. Und deshalb musst du lernen, bevor du der Lüge nachgibst, dem Pfeil einen Raum gibst, dem Satan einen Raum gibst, musst du lernen, die Wahrheit auszupacken, als Schwert des Geistes zu benutzen und diese Mächte der Finsternis, die gegen dich da gegangen sind, mit bösen Worten und Gedanken und Umständen zurückzuschlagen. Also wir brauchen uns nicht mit diesen Mächten unterhalten da, sondern wir sollen ihnen einfach bloß klipp und klar sagen, was Gott sagt, was geschrieben steht und was du da, dass du das auch glaubst. Also das gehört noch dazu. Nicht bloß irgendwas sagen, wo es geschrieben steht, sondern auch deinen Glauben draufsetzen, auf dem Wort stehen, dann stehst du fest, dann bleibt dein Haus stehen und der Feind muss früher oder später seine 7 Sachen packen und Rückzug antreten. Das heißt einmal im 5. Mose 28, auf einem Weg zieht er gegen uns aus und auf 7 Wegen wird er vor uns fliehen. Wenn du das Schwert des Geistes auspackst, wird der Feind auf 7 Wegen vor dir fliehen. Und fliehen, sagt das Lexikon, heißt in Angst und Schrecken davonlaufen. Also nicht wir sollen Angst und Schrecken haben und davonlaufen, sondern wir sollen auf der Wahrheit stehen und der Feind soll in Angst und Schrecken vor uns davonlaufen und sagen, oh, schon wieder ein Christ, der das glaubt, was die Schrift sagt. Schon wieder ein Christ, der das Schwert des Geistes auspackt. Oh, es werden immer mehr und die anderen, die werden immer weniger, die Dummen, die bloß die Religion und die Verdammnis kennen. Das muss vorrangig sein. Jetzt lese ich mal ein paar Schriftstellen, die für uns ganz wichtig sind, die wir oft als Schwert des Geistes auch benutzen können und dürfen und sollen. Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Absolut wichtig. In ihm, im Glauben, im Vertrauen auf ihn und sein Opfer am Kreuz, haben wir, hast du und ich, die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und wenn deine Sünden alle vergeben sind, dann ist allem anderen Scheiß der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist das allererste und wichtigste, das ein Christ wissen muss. Sündenvergebung ist durch das Opfer Jesu. Da wird der Boden für das ganze Böse, Schlechte, ob Krankheit oder Armut oder egal welche Probleme und Schwierigkeiten, da wird der Boden dem entzogen. Dann kann er im Frühjahr oder später keine Frucht mehr bringen. Und der erste Vers, den ich gelesen habe, der sagt uns, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Aus dem Machtbereich der Finsternis hat er uns herausgenommen und in das Reich von Jesus hineingesetzt, in das Licht hineingesetzt. Und wenn du meinst, es fühlt sich so an, als ob die Finsternis die Oberhand hätte in deinem Leben, oder wenn du meinst, oh, du bist ja doch ein Sünder, dann pack das aus. Du brauchst es erst einmal schon für dich, dass deine Gedanken wieder zurechtgerückt werden. Und zweitens brauchst du es, um den Feind in die Schranken zu weisen und ihm einen Hieb mit dem Schwert des Geistes zu versetzen. Jetzt kommt Epheser 1,7, schlägt in dieselbe Kerbe. In ihm, in Jesus, im Glauben an Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wir haben, nicht wir werden haben, sondern wir haben die Erlösung durch was? Womit? Durch das Blutopfer. Und damit die Vergebung der Vergehungen, das heißt die Sünden. Und woher? Nach dem Reichtum seiner Gnade. Und seine Gnade ist eben reich und riesengroß und unendlich. Und das ist eine riesengroße Gnade, dass er uns alle unsere Sünden vergeben hat und mit seinem Blut uns Erlösung erwirkt hat. Also damit kannst du den Pfeil der Verdammnis Paroli bieten, ihn auslöschen und dem Satan eine überziehen. Epheser 3,12. In ihm, in Jesus, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Mit Freimütigkeit, weil wir eben nicht mehr als Sünder dastehen, haben wir Zugang zum Gnadenthron, zu Gottes Thron, zur Herrlichkeit, zum Licht, zum himmlischen Papa. Und haben wir die Zuversicht durch den Glauben an ihn. Einfach durch den Glauben an ihn. Nicht, weil du so super gut bist und weil du jetzt schon so viele Gebote gehalten hast oder so viel gespendet hast. Nicht falsch verstehen, es ist sicherlich gut, wenn wir ja nicht Gebote halten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel nicht töten und nicht morden und nicht Ehe brechen und nicht lügen und nicht sonst was tun, es ist alles okay. Aber wenn es bloß aufgrund des Gebotes ist, dann ist es nicht okay, weil es soll von innen heraus die Veränderung sein, dass du gar nicht mehr töten und lügen und Ehe brechen willst. Das ist der Unterschied des Ganzen, das Neue Testament zum Alten Testament. Und wir dürfen mit all unseren Anliegen zu ihm kommen. Wir haben Zugang, es ist nicht versperrt. Wir haben Zugang durch den Glauben an Jesus zum Gnadenthron, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Epheser 3, 20 und 21 noch. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier heißt es, dass er über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir uns erbitten oder erdenken können. Das ist ein feiner Satz, weil Christen denken oft kleingläubig. Die denken oft so, ob der Herr es überhaupt kann. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Darum sage ich ja, das Buch Azusa Street, das ist ganz gut für uns. Es erweitert unseren Glaubenshorizont immens. Selbst wenn du nicht noch diese Heilungswunder persönlich erlebt hast, du kannst zumindest nachlesen, was da alles war und dass das auch in der heutigen Zeit möglich ist. Weil die meisten meinen, ja gut, war Jesus damals, ja klar, okay, aber heute doch. Und das ist genau das, eine Lüge, die wir angenommen haben und die uns eigentlich im Glauben schwach gemacht hat. Aber der Herr kann über die Maßen mehr tun, als wir erbitten oder erdenken oder vielleicht uns vorstellen können. Nehmen wir mal das Beispiel, Jesus kommt wieder und unsere Leiber werden in einem Augenblick umgestaltet, verwandelt, wie die Schrift es an mehreren Stellen sagt. Fast unvorstellbar. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es ist einfach Fakt. Er wird es tun und es macht einmal Klick und Klack. Und dann sind wir auch vom Körper her erlöst und verherrlicht. Und dann läuft die Uhr ein bisschen anders. Okay. Es sind jetzt ein paar solche Verse, wo ich sage, das sind so die Schlüsselverse, das soll man schon ein bisschen einigermaßen Bescheid wissen. Da gibt es schon noch mehr, also das ist nur eine Auswahl. Aber das würde diesen Abend bei Weitem sprengen. Aber wenn du immer wieder diese Lehren hörst, dann lernst du nach und nach die Schriftstellen schon kennen und du hörst sie immer wieder und dann bleiben die auch hängen. Dann kannst der Heilige Geist auch immer wieder dir ins Bewusstsein führen und du kannst es auspacken und sagen, so steht's geschrieben, darauf baue ich. Und das ist A und O für einen Christen, damit du nicht irgendwann und früher oder später eine dieser Lüge anbeißt und glaubst. Ja, ich vergleiche es oft mit einem Angelhaken. Der Fisch beißt auch in einen Wurm und merkt nicht, dass ein Angelhaken da drin ist. Und so beißen Christen oft in eine Lüge und haben nicht gemerkt, dass ein Angelhaken drin ist. Und manchmal klingt die Lüge noch recht verlockend richtig auch. Das ist ja das ganz Blöde. Nehmen wir ein Beispiel, weil so viele Christen schwirren noch in dem Bereich Israel rum. Das ist Israel nach dem Fleisch und kümmern sich alle da um Israel unten. Aber im Neuen Testament sind die Gläubigen Israel. Da gibt es nicht mehr Jude und Grieche, sondern er hat eins gemacht, die Umzäunung hat er weggetan, sagte Paulus. Und in Christus Jesus gibt es bloß noch ein Volk, das Gottesvolk, das Israel des Neuen Bundes. Und da gehören wir dazu, weil wir eingepropft sind in diesen Baum, in diesen edlen Ölbaum, heißt es einmal. Ja, und die Wurzel ist Jesus und die Wurzel Jesus ist heilig. Und wir sind eingepropft und damit auch geheiligt worden durch den Glauben. Also manche nennen uns dann messianischen Juden, sie dürfen es ja ruhiger so nennen, aber eigentlich gibt es sowas nicht. Entweder ist er noch Jude nach dem Gesetz oder er ist Christ. Und das Zwischendrin, das Vermischen, das ist ganz schlecht. Okay, und wisst ihr alle wahrscheinlich, dass Jesus gesagt hat, die Wahrheit macht frei und das Gegenteil, die Lüge, die bindet natürlich, blockiert und verführt. Die Lüge lockt Leute in eine Falle. Und wenn die Falle zuschnappt, dann ist das Geschrei groß. Also vorher das Schwert des Geistes auspacken und nicht in die Falle tappen. Stell dir vor, Jesus wäre auf den Satan reingegangen und hätte sich vom Reichtum dieser Welt kaufen lassen und hätte den Satan angebetet. Damit hätte er seine Göttlichkeit verloren, seine Sohnschaft verloren und der Satan wäre auf alle Ewigkeit der Gott dieser Welt geworden. Aber Jesus hat sich nicht rumdrehen lassen. Oder wäre er vom Tempel gesprungen? Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber er hat sich nicht darauf eingelassen. Er hat die Wahrheit ausgepackt und hat mit dem Schwert des Geistes, das aus seinem Mund gegangen ist, dem Satan eine übergezogen. Also pass auf, wenn Verführungen kommen, gib ihnen nicht nach, weil irgendwann wird es eng und irgendwann schnappt die Falle zu. Und dann hast du eine Zeit lang wieder ein Problem. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht hilft, aber dann wird erst einmal geschrien, Herr, wo bist du? wie das kleine Kind, wenn es stolpert und dann weint und blärt, wo ist denn die Mama wieder? Wenn es vorher aufpasst hätte, gell? Aber wir sind ja alle beim Lernen. Es ist bloß so, dass der Gott dieser Welt, wie er da genannt wird in der Schrift, also ist eigentlich falsch, er ist nicht Gott dieser Welt, er ist vielleicht der Fürst dieser Welt. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung ganz so austrein ist und wie sich der Paulus das vorgestellt hat. Aber wenn ich das einmal so lese, 2. Korinther 4, 3 und 4, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also hier heißt, der Gott dieser Welt, der Satan, hat den Leuten den Sinn verblendet. Da, den Sinn, die Gedankenwelt verblendet, dass sie nicht sehen können, wie wunderbar doch dieses Evangelium ist. Wie viel Gnade durch dieses Evangelium der Herr uns geschenkt hat. Vollkommene Sündenvergebung. Wiedergeburt zu einem neuen, zu einem ewigen Leben. Das sehen die nicht. Ja, und wie hat es ihnen verblendet mit Religion? Sie meinen, ja, das, was da die Kirche übrigens so erzählt hat, das ist, ja, das kenne ich schon, habe ich auch einmal mitgemacht, hat mir nichts gebracht, ich gehe da nicht mehr hin, so ungefähr. Aber sie sind trotzdem von dem verblendet. Sie wollen gar nicht mehr diesen echten Jesus, weil sie denken, ah, das mit dem Jesus, das kenne ich schon. 10 Gebote und so weiter, die assoziieren diesen Jesus mit den Geboten und Einhalten und allem drum und dran. Und in Wirklichkeit ist es so, dass Jesus die Gebote beseitigt hat. Christus, heißt es, ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Da sehen wir wieder, Wahrheit oder Lüge. Also sollen wir uns mit der Wahrheit auskennen. Paulus sagt einmal im Römerbrief 12,2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sollen nicht sein wie die Leute, die in der Welt, die Ungläubigen, die Verblendeten, so soll man nicht sein, sondern wir sollen unseren Sinn erneuern, wir sollen da drin anders denken, so wie das Evangelium das uns sagt, so soll man denken, so soll man glauben und so soll man auch handeln. Und wenn man nicht danach handeln, ist es nicht recht viel wert. Und wir sollen diesen Gedankengänge erneuern und zurechtrücken zur Wahrheit hin, weil dann können wir prüfen und verstehen, was der Wille Gottes ist. Und hier heißt es eben das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn du das Gute haben willst und das Wohlgefällige und das Vollkommene, musst du einfach auch deinen Sinn erneuern lassen. Die meisten, wenn das lesen, denken ja schon wieder, aha, jetzt muss ich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene tun. Dann tue mir das Vollkommene. Dann schaust du gleich, wie weit dass du kommst mit deiner Unvollkommenheit. Das ist ja gar nicht gemeint, aber die meisten Leute denken an Werke. Ich muss was tun. Ich muss. So sind die Christen geprägt worden von der Religion. Wir müssen dieses und jenes und wenn wir es nicht tun, werden wir gestraft und so weiter. Das ist immer noch der Gesetzesbund. Und der gehört weg, weil wir sind im Gnadenbund. Wenn es nach einem Werk geht, dann ist es das Werk von Jesus am Kreuz. Das ist das, was zählt. Und das musst du glauben. Okay, noch kurz zum Abschluss. Also das Schwert des Geistes musst du nehmen, einsetzen und damit den Satan und seine Lügen abwehren, aber auch den Satan attackieren und besiegen, wo er vielleicht schon dein Leben lang Blockaden in deinem Leben gesetzt hat und du kommst einfach nicht vorwärts, du kommst einfach nicht über bestimmte Dinge hinaus, du kommst dir vor wie jemand, der an einem Strick angebunden ist, solange der Strick ist, so weit kommst und weiter kommst nicht. Und das ist das, was der Satan vielleicht schon lange getan hat. Und dafür kannst du auch dieses Schwert des Geistes benutzen. Fesseln zu zerschlagen. Blockaden und Bollwerke zu vernichten. Und da gibt es jede Menge Schriftstellen. Aber ich will dir jetzt die Schriftstellen nicht vorkauen, weil das ist nicht so viel wert. Wenn du dich aber aufmachst und hinsetzt und deine Bibel nimmst und drin blätterst und suchst und betest, dass der Herr dir das Schwert des Geistes, das passende Wort gibt für deine Situation und dich dann dieses Wort plötzlich anspringt, dann bewirkt es erst so richtig was. Nicht bloß nachplappern, was ich euch sage, sondern selber vom Geist dieses Wort bekommen, weil dann ist es das Schwert des Geistes. Ja, dann ist nicht das Schwert vom Hans, sondern ist das Schwert des Heiligen Geistes, das er dir in den Mund legt. Das setzt die Kraft frei, die notwendig ist, dass du Freiheit bekommst. Also glaube es, praktiziere es und es wird funktionieren, weil Gott steht zu seinem Wort. Und der Heilige Geist gibt dir nicht das Schwert des Geistes und dann sagt er, ja, und jetzt tschüss, tschüss, mach mal. Er ist dabei, er hilft dir und er setzt seine Kraft dadurch frei. Und das Schwert des Geistes, wie gesagt, muss benutzt werden. Zum Abschluss gebe ich euch noch ein paar solche Verse, die man nutzen kann. Den Epheser 1,7 haben wir schon gehabt. Dann zur Heilung, das so ganz wichtig ist, gerade jetzt in diesen blöden Corona-Zeiten, ist es wichtig, das Schwert auszupacken und zu sagen, was 1. Petrus 2,24 sagt. Und das bezieht sich auf Jesaja 53, 4 und 5, lese ich jetzt mal beide vor. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und Jesaja, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und da machst du am besten so, dass du diese Verse zitierst, aber in der Einzahl auf dich bezogen. Ja, kannst du sagen, jedoch meine Leiden, er hat sie getragen, und meine Schmerzen hat er sich aufgeladen. Und er war durchbohrt um meiner Sünden willen. Und die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden, und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Ja, du musst es auf dich beziehen können und deinen Glauben dahingehend aufbauen. Deine Krankheiten, deine Schmerzen hat er getragen. Deine Strafe für die Sünden hat er bereits getragen. Das ist Tatsache. Und zum Abschluss noch ein Vers, Kolosser 2,15, was er da gemacht hat in diesem Erlösungswerk. Da hat er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also der Satan und all seine Gewalten und Mächte, so wie sie sich auch immer aufblustern und sie großartig hinstellen. Die Wahrheit ist, Jesus hat sie allesamt entwaffnet. Und Jesus hat sie allesamt öffentlich zur Schau gestellt. Andere Übersetzungen sagen, an den Pranger gestellt. Oder im Triumphzug hat er sie vor sich hergetrieben. So wie, das ist ja auch eine Bildersprache, wie es damals eben war, wenn Kriegsherr eine Schlacht geschlagen hat und hat gewonnen, dann hat er die Gefangenen mit nach Hause genommen und in einem Triumphzug hat er sie zur Stadt reingeführt und dann in das Gefängnis oder zur Verurteilung vor das Gericht gebracht oder gleich zum Henker, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so wird es dargestellt und so hat Jesus in seinem Erlösungswerk die Mächte und Gewalten Satans vor sich hergetrieben in einem Triumphzug. In einem Triumphzug. Das muss er geben. Also nicht Angst haben, oh, ach, der Satan schon wieder. Er ist bereits verurteilt. Er ist bereits gerichtet. Und das Urteil wird vollzogen. Und dann ist Schluss mit lustig. Aber wir, für uns ist lustig. Für den Satan nicht. Der wird in den Feuersee geworfen. Und wir im ewigen Leben, im ewigen Segen in der Himmelswelt, unsere Leiber umgestaltet, voll und ganz perfekt wiederhergestellt. Man kann es sich fast nicht ausmalen, wie schön das da sein wird. Aber es gibt Leute, die waren einmal kurz in den Himmel entrückt und sind wieder zurückgekommen. Aber das ist einmütig. Alle sagen, das ist so herrlich und so wunderbar, man kann es nicht beschreiben. Okay. Aber jetzt haben wir das rundherum noch das Schlechte und Böse immer wieder. Und deshalb Schwert des Geistes, wissen, dass du es hast, auspacken, wenn es dran ist. Und da wirst siegreich sein. Und so oft hinschlagen, wie es der Feind der Ruhe gibt. Ja, ich vergleiche es oft einmal mit einem Holzfäller, der schlägt mit seiner Axt auch so oft hin, bis der Baum fällt. Und nicht sagen, oh, jetzt habe ich einmal hingeschlagen, der steht ja immer noch. Also ich schlage dem Teufel so oft eine auf die Rübe, bis er fällt. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Okay, jetzt wollen wir dann in den Lobpreis. Empfang jetzt. aus seiner Fülle, empfang dem Namen Jesu, empfang aus seiner Fülle. Denn in ihm, heißt es, sind wir zur Fülle gebracht. Empfang aus dieser Fülle. Wir rufen den Segen ab, der in der geistlichen Welt für uns parat gelegt ist. Jeder geistliche Segen ist zur Verfügung gestellt und wird jetzt freigesetzt. Wird jetzt freigesetzt. Heilung wird freigesetzt. Freisetzung von dämonischen Mächten wird freigesetzt. Finanzieller Segen wird freigesetzt. Familiärer Segen wird freigesetzt. In Jesu Namen. Beruflicher Segen wird freigesetzt. Segen in allen Dingen freigesetzt. Seelisches Wohlbefinden wird jetzt freigesetzt. In Jesu Namen. Körperliche Gesundheit freigesetzt. In den Namen des Herrn Jesus. Empfangt aus seiner Fülle. Empfangt aus dem Erlösungswerk, das Jesus für dich und für mich vollbracht hat. Empfangt aus seiner Fülle. Empfangt jetzt. Empfangt jetzt. Offenbarung von Wahrheiten. Freisetzung im Geist. Jedem Einzelnen sein Geist, ein wiedergeborener Geist, wird freigesetzt zur Oberhand. Zur Oberhand. Die Seele und der Leib sich unterordnet unter dem Geist, der aus Gott geboren wurde. Der Geist triumphiert über das Fleisch. Das Fleisch erkläre ich für gekreuzigt mit Jesus Christus. Den Geist aber freigemacht durch Jesus Christus. Seid frei im Geist. Ihr Erlösten des Herrn, seid frei im Geist. Seid frei im Geist der Wahrheit. Halleluja, frei im Geist der Wahrheit. Danke, Jesus, zur Freiheit hast du uns freigemacht. Zur Freiheit, wie es sich gehört für Kinder Gottes. Frei vom Joch des Gesetzes. Frei von den Fängen der Lüge und den Fallen Satans, die uns die Banden von uns werfen, heißt es. Die Fallstricke der Versuchung und der Verführung. Und die Waffen des Lichts anziehen. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wie geschrieben steht, ihr habt Christus angezogen. Halleluja, wir haben Christus Jesus angezogen. In der Taufe Christus Jesus angezogen. Ewiges Leben geerbt. Abrahams Segen geerbt. Wir sind in Christus Erben der ganzen Welt. Halleluja. Weil Jesus auf dem Thron dieser Welt sitzt. Weil Jesus der Herr ist. Ein für alle Mal, in alle Ewigkeit. Ein für alle Mal, in alle Ewigkeit ist Jesus der Herr. Der Herr und König und Meister. Danke, Jesus. Empfangt. Das ist ein ganz starke Salbung verspüre ich. Empfang das, diese Fülle. Empfang dem Namen Jesu. Empfang deine Erlösung. Empfang dem Namen Jesu. Danke, Herr. Das Blut bricht. Das Blut Jesu spricht für jeden Einzelnen. Das Blut Jesu spricht. Rettung, Befreiung, Segen, Erlösung, Leben. Ewiges Leben, Gnade, Überfluss, Überfluss an Gnade. Und es bricht jedes Joch. Jedes Joch, das der Feind dir aufgelegt hat, wird jetzt zerschmettert, zerbrochen, sei freigesetzt davon. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Jesus. Und so ist es. Und sagen wir Amen. Danke, Herr.